Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Sascha.
Frohes neues Jahr.
Nee. Brauchen wir nicht, zum Glück. Wir kommen heute, wenn ich es schaffe, noch raus, sonst spätestens morgen mit etwas Verspätung.
Ehrlich?
Ja, ja. Eigentlich wären wir heute dran. Aber es ist alles gerade zwischen den Tagen immer so ein bisschen. Zwischen den Jahren, Entschuldigung.
Zwischen den Jahren und zwischen den Tagen. Wollen wir nochmal Zahlen sagen?
Haben wir sie jetzt zusammen?
So ziemlich, oder? Also ich würde frisch aufgerundet, war das, können wir
also wir sind jetzt außerhalb dieser Aktion bei 1700, weil Anja freundlicherweise ihren Porto, also das, was eigentlich wir ihr schulden würden, hat sie gesagt, spendet mit, das sind 700.
Genau.
Und ich habe auch nochmal 1000 aus, also die Webweinschule hat auch nochmal 1000 Euro dazugelegt.
Sehr gut. Dann haben wir 4900 aus dem Verkauf der Pakete.
Jawohl.
Da kommen jetzt auch nochmal, zwei haben wir noch nachträglich, die kommen jetzt noch dazu.
Ach, ja.
Kommen wir drauf, also sind wir bei 5000.
Ja. Genau, also sind wir bei 6,7.
6,7. Und wir packen auch noch mal 1,5 drauf.
Super, dann sind wir bei 8,2. Das hat sich doch gelohnt.
Ja, finde ich auch.
Sehr schön. Jetzt werde ich mal fragen, ob wir noch so einen lustigen Fototermin mit so einem Pseudo-Check machen können. Und den kriegen dann alle, den machen wir dann, den packen wir dann unter einen.
Pseudo-Check, das ist ein wunderschöner großer Check, der vielleicht ein bisschen so groß geraten ist für die
genau.
Bank, aber ansonsten noch sehr hübsch wirkt, finde ich. Also was hatten wir jetzt als Endzahl?
8,2.
Also das ist doch ziemlich super. Das ist doch mega.
Sehr gut.
Da haben wir was, also da hat sich die Arbeit und der ganze Spaß doch gelohnt.
Jawohl.
Alles in allem, finde ich eine gute Kombination.
Also für die es nicht mitbekommen haben, das Video zur Verkostung, wenn ihr es noch sehen wollt, weil ihr das Paket noch habt, befindet ihr auf der Webweinschule, auf dem Kanal der Webweinschule. Ich habe es versemmelt, wir konnten nicht auf Blindflug streamen, weil das muss man 24 Stunden vorher freischalten und ich habe es versäumt. Und deswegen geht es erst beim nächsten Mal dann auf einem Blindflug-YouTube-Kanal.
Out of order, ich habe es auf der Webweinschule aber nicht gesehen.
Doch, bei Livestreams.
Ah,
muss bei Livestreams.
Da muss man woanders klicken.
Da
okay.
Musst du woanders klicken.
Alles klar, da habe ich das ja. Okay, Schlauberger.
Da muss man bei Livestreams klicken und dann findet man das. Wir können eigentlich direkt anfangen zu würfeln, oder?
Finde ich auch.
Sehr gut. Eine 3.
Eine 4.
Sascha fängt an.
Ich fange an.
Was zu trinken?
Was zu trinken? Endlich! Wir trinken FX Pischler, Grüner Veltliner 2019, Ried Leubenberg Smaragd. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal überhaupt so richtig Grünen Veltliner im Podcast hatten. Ich glaube mich nicht. Oder nur einmal oder sowas. Also wurde es auf jeden Fall mal Zeit, dachte ich. Und den probieren wir jetzt.
Herzlichen Dank.
Und sehr gerne.
Prost.
Wir haben gesagt, wir reden über unsere letzte Probe.
Eine Probe war das ja nicht.
Naja.
Über unser gemütliches Weintrinken.
Mit
gemeinsamem Kochen.
Mit gemeinsamem Kochen.
Vorweihnachtliches Weintrinken mit netten Menschen.
Wir waren zu viel. Christoph.
Und haben Weine der extra Klasse getrunken. Christoph, dein Geschäftspartner und ein Hörer.
Genau.
Und Flo, den kennen mittlerweile alle. Und du und ich.
Genau, wir beide. Wir vier. Genau. Wir beide als Blindflug und die anderen sozusagen nicht als unsere Gäste in dem Fall, sondern wir als Gäste.
Wir als Gäste. Christoph war mehr oder weniger Gastgeber. Wo wir bei dir waren und jeder was zum Kochen beigesteuert hat, war Christoph definitiv der Gastgeber, denn die Weine waren exzeptionell.
Und wir haben hervorragendes Lamm gegessen dazu übrigens. Das hat Felix mitgebracht. Das war echt, also wir haben gut gegessen und viel, viel besser noch getrunken, muss
genau.
man ehrlicherweise
und wir
sagen.
Wir haben auf Insta was gepostet.
Genau.
Und viele wissen das deswegen schon, dass wir so ein bisschen über die Stränge geschlagen haben. Und
nehmen wir das bisschen weg. Wir haben über die Stränge geschlagen.
Besonderen Abend gehabt haben. Und wir dachten, wir machen das deswegen heute mal so, dass wir das quasi in zwei Teilen machen. Du fängst vielleicht an und ich würde sagen, du fängst vorne an, oder? Mit dem ersten Wein. Also wir haben insgesamt, weiß ich gar nicht, 8-9 Flaschen Wein.
Warte mal, ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 waren es am Ende des Abends
genau,
sozusagen.
Mit einer halben dabei.
Mit einer halben dabei, kommen wir später zu.
Ja.
Erster Wein des Abends, alter Shampoos.
Jawohl.
Alter Shampoos und zwar von 1945.
47,
Entschuldigung. Wir haben so oft drüber geredet. Der
75. Sommer. Geburtstag.
Genau. 75 Jahre. Champagner 1947, Dom Perignon. Erstmal, Flasche hat einen wahnsinnig guten Füllstand, kann man gar nicht anders sagen. Flasche sah gut aus. Wir waren uns beim Etikett nicht ganz sicher, ob es mal nachgeklebt war oder neu. Also, aber es war eindeutig richtig alter Champagner und es war auch Dom Perignon. So sehen die und so schmecken. Also in die Richtung schmecken
sehen,
die.
So sehen die aus. Die Kapsel war verrostet, wie sie es gehört. Das Plättchen nicht, das war nicht. Das war nämlich vernickelt. Das Plättchen hatte also richtig schön gestrahlt. Die Kapsel war total verrostet. Und das Ganze verschmilzt dann ja auch immer zu so einem Schmodder. Das kannst du nicht fälschen.
Nee, das kannst du wirklich nicht fälschen. Das stimmt.
Da also völlig vergammelter Korken raus, weil anders als andere berühmte große Weine, ja, diese Weine ja nie nachverkorkt werden. Der Korken ist ja nun mal einfach entsprechend 65 Jahre alt.
Eigentlich hatte, also es hatte noch so ein, mit ganz viel Liebe und ganz viel Wollen hat es so eine Tick Sprudel gehabt, kann man schon.
Na, kann man eigentlich nicht sagen.
Was Hebendes hat es noch gehabt, so genau, ein bisschen.
Es war so, genau, dass ein Teil des Trubs nicht am Boden sinken wollte und genau, einfach in der Flasche und auch im Glas die ganze Zeit schwerelos schwebte. Und da ist dann anzunehmen, das oder eine mögliche da Erklärung, dass daran noch ein Rest Kohlensäure haftet. Aber Bläschen waren da gar keine.
Zweite Erklärung, es waren alles Außerirdische und die schwebten einfach so. Genau. Das wäre die andere Variante. Aber wir bleiben bei dem bisschen sozusagen. Also ein bisschen was ist noch drin und hat die gehoben. Sagen wir es mal so. Also ist nicht das Erste, was ich einen alten Dom trinke, getrunken habe. Deswegen, nee, andersrum. Okay, kann man gar nicht. Nee. Erstmal, ich mag alte Champagner. So, das muss man mal so sagen. Ich finde, das ist lecker. Auch wenn das tatsächlich viel weniger mit Champagner per se, also mit blubberndem Champagner zu tun hat, als man denken würde. Also für den, der jetzt frische Champagnerflächen aufmacht, so ist alter Champagner nicht.
Das hat gar nichts damit zu tun.
Es
gibt ja auch nicht nur keine Kohlensäure mehr da, es ist einfach ein sehr, sehr, sehr alter Wein, der ein bisschen anders reift als anderer alter Wein. Und wenn wir jetzt immer inzwischen springen, zwischen 75 und 65, der Wein ist natürlich erst ja nach 9 Jahren degorgiert worden. Das heißt, auf den Markt gekommen ist der 1957. Ab dann, quasi ab dem Degorgement, setzt nochmal ein anderer Reifeprozess an, weil die Hefe ja erstens Autolyse macht und zweitens ganz viel Oxidationsschutz bietet. Der lag ja erstmal wahrscheinlich zehn Jahre auf der Hefe.
Sowas in die Richtung,
und deswegen muss man sagen, so als Wein reift er dann natürlich irgendwo ab 1957.
Sind trotzdem genug Jahre.
Immer 60 Jahre. Ja. Und davon hatte er wahrscheinlich 40 Jahre lang Kohlensäure. Diese Flasche war so perfekt, die hatte wahrscheinlich länger Kohlensäure als irgendeine andere 47.
Ja, war super. Korken war auch, wie gesagt, war auch alles, das war auch dicht. War nass, klar, nass, vergammelt, aber dicht, so, ja. Also so dicht,
wirklich
das
gut.
War wirklich gut. Und auch eine extreme Frische noch da drin, ja. Also wirklich.
Das Zeug ist natürlich auch wahnsinnig sauer, ne?
Ja, ich nur sagen,
ich würde sagen, die Säure stirbt als letztes, die stirbt gar nicht. Säure ist
bleibt
ja
da,
das, was,
genau,
was bleibt einfach da, immer
genau
bleibt. Aber das hat dann auch die sehr dienenden 8-9 Gramm Zucker.
Stimmt, das war auf jeden Fall, also Brut war das auf jeden Fall definitiv.
Ja, wobei das steht nicht mal auf dem Etikett, ne? Also insofern.
Das könnte sogar noch ein bisschen mehr gewesen sein.
Ja, ich glaube, stand Brut drauf?
Nee, stand nicht Brut drauf.
Kein Brut drauf, genau.
Das steht ja jetzt bei den neuen, steht es immer sozusagen darunter noch, dieses Brut, so ganz klein. Das stand da nicht drauf, ich habe extra mal geguckt.
Ist auch wurscht, auf jeden Fall schmeckte das nicht süß, das schmeckte auch nicht süß-sauer, das hatte Monster-Säure-Zug und die Süße war nicht irgendwie schmeckbar, aber die puffert natürlich die Säure dann immer noch ganz angenehm.
Und es ist erstaunlich, wie man erst doch so ein bisschen vor sich hin überlegt und dann ist das Fläschchen, jetzt gut, jetzt waren wir zu viert, das ist jetzt nicht wahnsinnig, aber ratzbatz alle.
Wobei, fairerweise, ich beim zweiten Glas hatte dir für meinen Geschmack ein bisschen zu viel eingeschenkt, ich habe dir dann was zurückgeschenkt.
Das stimmt.
Ich habe davon ein gutes Weinglas getrunken sozusagen und den Rest
habt ihr dann zu dritt uns gemacht. Ja. Genau, und Flo und ich und Christoph sowieso, wir fanden das, glaube ich, wir fanden es ein bisschen besser als du.
Ja? Das kann man wahrscheinlich so sagen. Ja. Ich fand das immer noch gut.
Ja, ja.
Ich habe einfach in meinem Leben ein paar Weine getrunken, die so ähnlich schmecken. Ich glaube, dass viele Fans alter Rieslinge das auch mögen und ich mochte das auch. Mich hat das jetzt nicht so gänsehautmäßig gepackt, aber das ist natürlich in jedem Fall mal ein Erlebnis für mich gewesen. Ich habe auch noch keinen 47er Schaumwein getrunken.
Das war auch mein erster, ehrlicher. Also,
ja. Ich glaube, du warst danach. Hast du schon was aus den 50ern getrunken? Die
50er, nicht 60er.
Schon relativ viel. Das ist ja dann noch nah an der Kohlensäure dran,
sozusagen. Genau. Das ist nah an der Kohlensäure dran, ist schön. Das ist nah an der Kohlensäure dran. Ich hatte kurz überlegt, ob ich das noch in den Sprudel einspanne. Ja,
genau. Weißt du was, das hätte man tatsächlich, also die Flasche würde ich nicht machen, das wäre mir zu gefährlich.
Ja, ja.
Ich würde es dann in der Sprudel, also geht ja so wahrscheinlich sowieso nicht, weil du wahrscheinlich schrauben musst.
Ja, genau.
Aber einen kleinen Schuss mal einsprudeln hätte man natürlich mal machen können, aus reiner, ist mal wissenschaftlicher
Neugierde. Passiert da was? Das ist eine gute Frage.
Wie das dann schmeckt. Ja, die Perlage ist natürlich mega grob, aber trotzdem, also man hat natürlich einen anderen Zugang.
Scheiße, das müssen wir alle.
Okay, die Perlage schmeckt natürlich, erhöht eigentlich ja nochmal die Säure, weil das ist ja Kohlensäure, die schmeckt ja auch.
Und das müssen wir mal irgendwann, also so alt mit so einem Fall, aber vielleicht haben wir noch irgendwie die Chance, mal so ein Minischlückchen nochmal aufzusprudeln, wenn nicht drin ist. Das ist eine schöne Idee. Interessante Erfahrung.
Genau, lass uns zwei Sachen vielleicht nur dazu sagen. Das erste ist, Wir werden immer wieder gefragt und deswegen finde ich, sollte man bei solchen Gelegenheiten auch explizit auf die Frage eingehen, muss man das mal getrunken haben? Viele unserer Hörer verfügen ja durchaus über ein finanzielles Budget, bei dem man sich die eine oder andere Extravaganz leisten kann und ja. Die wollen dann jetzt wissen, ist das eine von denen, die man quasi auf die Bucketlist setzen muss oder ist das eine, bei der man sich freut, wenn man es mal mitmachen kann, aber man muss sich drauf sparen sozusagen. Ich würde sagen, es ist nur dann auf der Bucketlist, wenn man wirklich ein Altweinfäbel hat. Also wenn man, wenn man seinen ersten guten, halbtrockenen oder gerade noch süßen Riesling aus den 50ern getrunken hat und das mega gut fand, ja, so ein 53er Kabinett, also mit C, der dann irgendwie 12, 15 Gramm Restzucker hatte und man sagt, wow, dann kann man sich mit dem Thema wirklich, dann sollte man sich mit dem Thema wirklich mal beschäftigen. Sonst ist das nice to have. Und das andere, was ich sehr erstaunlich fand, ist, es gibt auch wirklich nur ganz, ganz wenige Menschen auf der Welt, die sich dafür interessieren. Das spiegelt sich ganz deutlich im Preis wieder.
Das stimmt, der ist erstaunlich nicht so hoch, wie man es erwarten
würde. Der kostet weniger als die aktuelle Lady Gaga.
Ja, definitiv.
Ja, also das muss man so sagen. Unter 300, glaube ich. 275 oder 245?
Nee, es war schon ein bisschen teurer, aber es war die Lady Gaga kostet jetzt, wenn man sie irgendwo kriegt,
Es war erstaunlich günstig,
genau,
sage, fünf Leute, die sich das zusammen leisten, müssen nicht so wahnsinnig,
also deutlich. Wenn man dann sagt, okay, man will das mal wirklich für jemanden probieren, der mal Bock hat auf einen alten Champagner, das hatten wir aber vielleicht schon mal gesagt, dann würde ich mehr in diese 60er gehen, näher an die Kohlensäure ran.
Ja, aber dann kostet Dom Pérignon 2000 Euro. Das ist ja das Lustige. Also deswegen meinte ich, es gibt wirklich wenig Leute. Christoph hatte auch erzählt, es war sein erster Shot Edit. Ne? Das war der erste Versuch. Das erste Mal, dass er bei seinen bevorzugten Dealern, Händler, Plattformen etc. einen 47er gesehen hat. Da war zur Auktion und hat ihn sofort bekommen. Für einen Preis, der deutlich unter dem lag, was er noch bereit gewesen wäre. Es gab einfach keinen Mitbieter.
Ja, genau. Auch gut, Glück gehabt.
Interessant.
Auch Glück gehabt. Ja. Die zweite Flasche. Wir blieben bei Dom Pérignon.
Rosé.
Wechselten zu Felix seiner Freude ins Roséfach. Nein, das ist ein bisschen weit her.
Christoph hatte das ja schon extra deswegen auch gemacht, weil es wieder um die Frage ging oder weil es schon so ein bisschen auch die Lust daran war, mich mal dazu zu bekehren. Deswegen muss ich es nochmal klarstellen. Ich hatte es ja hier
im Kleinkreis
mal gesagt. Genau. Ich habe aber mit Olli auch mal über Rosé gesprochen. Also ich finde Rosé als Schaumwein häufig lecker. Und aber dem Ursprungsgedanken des Schaumweins ein bisschen entgegenstehend. Also das heißt, dieses geradlinige, dieses häufig kreidige, dieses elegant ziehende, das finde ich im Rosé immer etwas weniger ausgeprägt als in dem parallelen weißen Wein. Und das Bärige, wobei ob man das wirklich am Rosé festmachen kann, da haben wir gerade mit einer Probe auch ein bisschen Erlebnisse gehabt, sagen wir mal so. Aber ich finde es in der Regel...
Könnt ihr nachlesen?
Ja, kann man nachlesen
auf dem Blog.
Genau. Ich finde es in der Regel weniger interessant. Und wir sind dann am Ende ja auch hier tatsächlich 2-2 auseinandergegangen. Flo ist nämlich auch eingestiegen drauf, sagte, weil wir haben es dann so formuliert, wenn du mir einen Dom anbietest und sagst, möchtest du den Rosé oder den Weißen, der Rosé kostet fast das Doppelte,
das stimmt.
Dann werde ich in Zukunft jederzeit mit gutem Gewissen und nicht aus Bescheidenheit sagen, ich nehme gern den Weißen, den Rosé kannst du mit anderen trinken.
Naja, ich sehe es einen Tick anders. Ich finde immer ganz schön, wenn man weiß, was man trinkt, wenn man sich entscheidet dazu, Rosé zu trinken, dann ist es auch geil. Dann ist es, ich glaube, in so einer Blindprobe will ich wahrscheinlich bei dir, dass das dann vielleicht sogar so ist, dass dieser mehr zugige, dieses Weiße tatsächlich ein bisschen mehr schiebt und ein bisschen mehr knallt und mehr dieses holt, was man so gerne bei Champagner hat. Aber ich mag das total gern, so Rosés zu trinken. Vielleicht ist es aber wirklich schön, wenn man weiß, dass man Rosé trinkt und sich dann darauf einlässt, dass man Rosé trinkt.
Ja,
vielleicht ist das,
ich glaube, dass für mich
96 war so, das hatte ich so.
Ja, weiß ich gar nicht.
Ja, 96.
Der 96er. Und ich weiß es nicht, ob es für mich jetzt auch so ein bisschen vor dem Hintergrund steht, dass man ja nicht jeden Tag Dom Pérignon trinkt und nicht jeden Tag Prestige-Cuvées trinkt. Und ich trinke ja zu Hause ab und zu mal einen Rosé und ich mag Rosé dann, glaube ich, auch lieber noch, wenn er noch krasser ist. Darüber haben wir auch gesprochen.
Ja, ja.
Also wenn wir jetzt essen und wir wollen irgendwas, wo wir einen Rosé-Schaumwein dazu trinken, dann darf das gern noch krasser sein.
Ja, ja.
Und das sind dann meistens eben auch Rosé d'Assemblage. Und dann, wenn du jetzt bei dem Prestige bist beispielsweise, dann ist zum Beispiel der Femme Rosé von Du Valeroy, so einer, da kannst du ja nicht durchgucken. Das ist wirklich Rotwein mit Bubbles. Genau. Und das habe ich schon dann zum Fleisch gehabt. Und da fand ich das dann spannend, in so einem Champagner-Dinner. Und dann reden wir über ein anderes Spiel. Aber wir haben jetzt Röderer Kristall Rosé getrunken, wir haben Dom Rosé getrunken.
Ja, genau.
Und ich habe noch 2, 3 andere Rosés getrunken. Und da finde ich dann eigentlich die Weißen häufig spannender. Und das ist dann meistens eine Verkostungs- oder eine Aperitivsituation. Du hast recht, es gibt sicherlich Situationen zu bestimmten Essen oder sonst was, wo ich sagen würde, ach nee, gib mal den Rosé. Also zum Beispiel zum Dessert, wenn man nochmal so, dann würde ich wahrscheinlich immer den Rosé nehmen, weil ich sage, dann will ich es ja gar nicht so wahnsinnig schneidig haben. Hm. Ne? Aber das ist wirklich auch wieder die Frage, muss man das einmal im Leben getrunken haben? Den Unterschied zwischen dem Rosé und dem Weißen, dafür musst du keinen Dom Pérignon trinken, das kannst du mit viel günstigerem, es sollte trotzdem hochwertige Weine sein.
Also kann man den Unterschied erkennen und wissen, wo was hingeht.
Und für sich entscheiden, was man lieber mag.
Das stimmt.
Wenn man allerdings natürlich dann bei so einem Rosé sagt, oh ja, das gefällt mir sehr, sehr gut, ja, dann ist natürlich Dom Pérignon auch wieder die Reinkultur. Auch im Rosé, dann ist es natürlich auch wieder einer der besten Rosés.
Und 2008 im Augenblick war also wirklich wahnsinnig gut. Ich glaube, ich würde tatsächlich im Vergleich 96, 2008 würde ich dann wahrscheinlich auch den 2008er nehmen. Der 96er war ein bisschen
wollüstiger. Ja, sie wie alle ist ein bisschen molliger.
Ja, genau.
Sind halt einfach ein bisschen molliger. Ne?
Bisschen molliger und wollüstiger. Aber 2 schöne Champagner zum Einstieg sozusagen. Danach haben wir 2 Champagner quasi im direkten Vergleich gemacht.
Und Flo und ich blind.
Ihr beide blind. Und Christoph wusste eigentlich nicht, in welchem was ist sozusagen. Naja, wohl aber doch.
Das konnte man nicht verwechseln.
Ja,
wenn man wusste, was es war, konnte man es nicht verwechseln.
Und zwar war es einmal Ulysse Collant, Enfance, ich kann es immer nicht aussprechen, ihr wisst es ja.
Lass mal kurz gucken. Ja, Schreibschrift. Ich glaube, es soll Les Enfance heißen.
Genau. Ein Blanc de Blanc, extra Brut. Ulysse Collant, einer der großen Jung ist ja auch nicht mehr, aber einer der sozusagen die zweite große Riege nach den
Shooting Stars der aktuellen Generation.
Genau. Ja. Nicht zu bekommen auch, kriegst man, also wenn man mal irgendwas kriegt, kann man immer mal. Gibt es
auch
mal
über die Zuteilung.
Genau, gibt es auch noch über die Zuteilung. Und dagegen einmal Aiglier, Millésime 2013 Grand Cru, hat 100 Punkte bekommen. 100 Parker-Punkte bekommen.
765 Euro müssen anders kann man das nicht nennen. Das ist Christoph war logischerweise ein bisschen angegniedelt, weil er davon noch hat. Und sagte, ja, vielleicht in 10 Jahren. Und wir standen da alle drei und sagten, das wird auch in 10 Jahren keine 100 Parker-Punkte haben. Also für uns, man muss jetzt keinen Kritiker-Bashing machen, die haben alle das Recht, sich mal zu irren. Aber wie man auch auf die Idee kommen konnte, dem 100 Punkte zu geben.
Also auch im direkten Fall. Also das war ein himmelschreiender Unterschied, das wohl war. Der Ulysse Collant wirklich strahlend, geil, durchziehend.
Mit Holz, und das sagen, Holz, die beiden Weine könnten nicht unterschiedlicher sein, aber mit einem solch klasse Holz.
Ja.
Und so viel Konzept, sag ich mal, in dem Wein. Also es geht jetzt gar nicht darum, dass man so viel macht im Keller, sondern dass man eine klare Vorstellung hat, wie man diese Trauben in einen Schaumwein macht. Und der andere war einfach irgendein sehr ordentlicher Schaumwein.
Wahrscheinlich so für 250 auch in dem Fall wäre es vielleicht sogar okay.
Also man muss dazu sagen, dass wir alle gemeinsam, alle vier auch, am Samstag davor bei mir waren und wir haben dort Aiglier den VP getrunken.
Ja,
auch die aktuelle Variante.
Das auch mit 13 als Grundjahr?
Genau, das ist 13 als Grundjahr. Das wird aber nicht angegeben, sondern nur, also hinten auf dem Rückenetikett steht Grundjahrgang 13, weil die dann mehr Reserve drin haben und deswegen das nicht als Vintage deklarieren können oder weil sie es nicht wollten.
Was auch immer,
auf jeden Fall haben sie da was viel Besseres draus gemacht.
Ja, war wirklich.
Haben wir alle geschwärmt. Und wir waren uns auch hier am Tisch einig, dass der Wein besser ist als der andere und der kostet 130. Und deswegen finde ich auch für 250 fände ich
das stimmt. So gesehen schon. Aber es war sehr spannend. Also das war wirklich, also gerade in dem Vergleich, den wollten wir, also den tatsächlich war der nicht, lief der nicht auf meinen Anschluss hin sozusagen, sondern...
Ja, das war auch eine super Idee.
Total. Das zusammenzubringen mal.
Schreckend.
Und manchmal ist es aber auch ganz schön, wenn dann mal halt tatsächlich das dann so aussieht und so ausgeht, dass man mal so klar sieht, okay, es ist nicht immer so, dass Punkte wirklich... Also manchmal ist es ja, wie gesagt, eine Annäherung, eine Idee. Und manchmal ist es ja auch wirklich so, dass es ein unglaublich geiler Wein ist.
Es gibt auch Regionen und Verkoster, die zueinander passen, wo das nicht passieren würde. Entschuldigung,
das stimmt.
Kann ich nicht anders sagen.
Ich lache. Stimmt. Wir lassen das mal so stehen.
In der Champagne gibt es ja mehr als nur dieses eine Missverständnis.
Das stimmt.
Das ist ja...
Das stimmt. Also für uns alle war klar, Ulysse Collant... Absoluter Knallerstoff. Ja. Wer da mal, das ist sowas, wo ich immer sagen würde, das kann man sich mal
Auf der Primärmarktpreis, wenn du die Zuteilung kriegst, dann kostet er gar nicht so viel.
Nee.
Unter 200.
Ja, ja.
Deutlich unter 200.
Genau.
Also der kostet dann eher so viel wie der VP.
Wie der VP, genau. Das ist so
der Sekundärmarktpreis ist dann wieder was anderes.
Genau.
Aber der ist auch nicht so schlimm. Nee.
Also bist du immer noch nicht bei...
bist du immer noch nicht bei den 765.
den du normal beim Händler bezahlst für den 2013er von Iglo Je. Schwierig. Mach ich noch einen?
Gerne,
noch?
Der nächste Wein war ja nicht weniger problematisch.
Der nächste Wein, ja, problematisch. Also, nächste Wein war im G-Max
2003.
Erstmal muss man so grundsätzlich sagen, Wein hat erstmal alterungsmäßig wahnsinnig gut gehalten. Gut gehalten, gute Flasche, alles schön. Wir haben es aufgemacht, weil das Etikett ein bisschen verschroben war, weil wir Spaß haben gesagt, der Wein muss weg, das wird ja nichts mehr mit dem verschrobenen Etikett. War natürlich Quatsch. Und wie war es? Für den Jahrgang war es ein sehr guter Riesling.
Ja. Also.
Soll ich uns eigentlich noch mal was nachschenken? Oder?
Ich habe noch ein bisschen. Ich bin mit dem Auto da.
Ach so.
Ein bisschen. Und wir produzieren heute zwei Folgen.
Stimmt.
Deswegen bin ich sehr.
Ja, dann warte ich auch.
Obwohl ich den sehr lecker finde. Lecker. Heute darf ich lecker sein.
Lecker, das ist lecker sein.
Also, ich habe ein bisschen bei Seller Tracker geschaut und so, was andere Menschen so schreiben.
Ja,
also,
ja.
Amateure. Ich habe ein bisschen bei den Profis geguckt. Wir haben gesehen, Parker hatte damals schon mal kurze Zeit einen Deutschlandbewerter, der hat dem Wein 90 Punkte gegeben, und zwar schon 2005, also direkt bei der Vorstellung mehr oder weniger. Und auf 90 Punkte konnten wir uns hier gut einigen.
Ja.
Und dann liest man häufig mal so, ja, für diesen Jahrgang und gezaubert. Nee, aufgesäuert. Ganz einfach. Haben übrigens alle gemacht.
Ja.
Kein Problem, der eine erfolgreicher als der andere.
Der andere konnte es besser.
Und Flo sagte, das kann ich jetzt nur so wiedergeben, wie er es sagte, weil da muss ich gestehen, habe ich gar nicht die Erfahrung. Der sagte, dass die Säure noch auf der Lippe auch so ein bisschen bitzelt.
Ah, diese Zitronensäure, was er
das
meint,
ist, oder? Der sagte, das ist Zitronensäure, weil es ist in Deutschland erlaubt, das ist kein Aufsäuern, sondern das ist haltbar machen. Du darfst Weine haltbar machen durch Zugabe von maximal 0,5 Gramm Zitronensäure nach der Gärung.
Also das wissen wir nicht, ob das so war, aber
wir wissen aber, dass auch 2003 auch viele das gemacht haben, weil 2003 war das erste Jahr, in dem Aufsäuern erlaubt war und viele Winzer wussten gar nicht, wie es geht. Und da gibt es eine schöne Anekdote von Reinhold Heimann Löwenstein, der mal erzählt hat, dass er einen seiner Weine aufsäuerte mit 1,5 Gramm Weinsäure und daraufhin fielen 2 Gramm in der Gärung aus. Und er hatte noch weniger als vorher.
Scheiße.
Und deswegen, mittlerweile haben die das alle gelernt, wie man das macht und kann man dann, glaube ich, auch was messen und so, dass man dann entweder ein bisschen mehr aufsäuert oder ein bisschen weniger, dass man da irgendwelche Reaktionen vermeidet. Auf jeden Fall haben deswegen etliche hinterher dann auch noch mal ein bisschen zur Zitronensäure gegriffen. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil das hat dem Wein nicht bös getan. Um Himmels Willen. Nur zu sagen, was für ein Zauberer, er hat selbst in diesem Jahrgang diesen Wein hingekriegt. Nein, die Trauben waren nicht anders als bei Wittmann oder so, als sie aus dem Weinberg kamen.
Ja, das stimmt.
Da haben die anderen alle,
wir haben alle was zu kennen. Wir haben es doch versucht sozusagen, wir haben den nicht gleich gemacht, sondern versucht auch nochmal ein Stückchen später sozusagen, am Abend nochmal. Aber es wurde tatsächlich, es blieb, was es war.
Ja.
Ein 2003er Riesling, der sehr in Ordnung war. Punkt.
Genau.
Punkt.
Und auch hier. Der Sekundärmarktpreis, zu dem Christoph den mit ein bisschen suchen und so weiter und vor, jetzt auch nicht gerade gestern, sondern schon vor 2 Jahren oder sowas gekauft hat, war auch, das war unteres Drittel dreistellig. Also ganz entspannt, weil den gab es noch in 6er-Kisten. Da hat er sogar mal eine ganze 6er-Kiste bekommen und der war nicht Teil der Kellerkiste. Da war der ganze, heute ist es noch nicht so ein Riesenhype darum. Und drei
ist halt was für eine große Probe nochmal. Genau. Das war ja so die Idee. Genau. Und da haben wir auch drüber diskutiert, wo die einen so, wenn man jetzt mal so eine G-Max-Probe machen würde, 2.1 bis 2.21, wo der so stehen würde, waren uns auch alle relativ einig, dass das wahrscheinlich im unteren Drittel sich bewegen würde.
Ja.
Das ist also was wichtig ist für so eine Probe, wo man aber sagen muss, da sieht man mal, was in was für Jahren wie geht und was noch geht.
Der kämpft dann wahrscheinlich mit 6, so ein bisschen um die rote Laterne.
So, Zwischenpause. Mhm. Wein.
Ich habe zu diesem Wein gerade so einen total monothematischen Zugang gefunden, nämlich wahnsinnig lecker, hat wahnsinnig viel Frucht und ist sehr geschmeidig. Das ist schon fast Sirup von der Frucht, aber angenehmerweise nicht vom Alkohol. Also es ist jetzt nicht so, es ist nicht so schwer. Es ist nicht so schwer, wie man erwarten würde,
wenn man so viel
Frucht hat.
Ja.
Es hat eine,
und wie ich auch erwartet hätte, ehrlicherweise. Also auch bei dem, also der schmeckt nicht nach viel Alkohol, sagen wir es mal.
Genau, er schmeckt nicht nach viel Alkohol, hat er auch, ja. Säure ist auch so unter der Frucht noch verbuddelt sozusagen, also nicht so viel, dass sie sich da schon freigekämpft hätte. Und
Ich fand, der hat dann überhaupt nicht wehgetrunken. Der hat sich so wehgetan, der hat sich so weggetrunken.
Ja, weil er auch kaum Gerbstoff hat.
Ja.
Also sehr monothematisch, aber dabei trotzdem wahnsinnig angenehm. Mhm. Unglaublich angenehm. Also wenn ich jetzt nicht mit dem Auto da wäre, hätte ich selbstverständlich ja gesagt, mach mal. Und das wäre auch schon alle gewesen.
Ja,
trinkt sich unglaublich gut. Altersmäßig ist es für mich nicht bestimmbar, weil du hast, die Frucht ist so präsent, dass du hast keine großen Reifearomen.
Also ich habe ihn letzte Stunde, bevor du kamst, aufgemacht und die Karaffe geschüttet.
Ja.
Weil er
jung ist.
Weil er jung ist und ich dachte, er braucht ein bisschen Luft.
Ja. Ja,
aber war jetzt okay. Also es war eine Stunde in der großen Karaffe.
Ja.
Puh, hat völlig gereicht.
Ja. Also ich bin gespannt, was es ist, weil je nachdem, es könnte da noch ganz viel kommen. Also Gerbstoff wird da, glaube ich, nicht mehr kommen. Da hat er einfach wenig.
Ja, glaube ich auch.
Holz ist nicht schmeckbar. Also,
das weiß ich ja nicht, ehrlicherweise. Aber
extrem viel Frucht, aber sehr, sehr, sehr angenehm.
Ein Beiß, dann kann er richtig. Also, jung haben wir ja schon mal. Rebsort, eine Idee?
Ich war in südlichen Gefilden. Ich wollte Italien ausschließen. Und dann habe ich zwischendurch gedacht, dass das schon wieder Syrah sein könnte.
Hm, das ist Weißwein.
Das ist Weißwein, das ist toll. Deswegen auch kein Gerbstoff. Ich habe fast Rotwein getrunken.
Nee.
Ist aber auch sehr warm, natürlich, jetzt gerade reingekommen.
Aber aus dem Kühlschrank, also der dürfte nicht, also aus dem Kühlschrank, dann in den Ding, in der Kammer, also der dürfte nicht mehr als 12 haben.
Ja, guck mal, ich habe so intensiv zugehört oder mitgesprochen. Siehst du das wahrscheinlich, weil wir beide reden?
Ja.
Nee, ich habe ihn tatsächlich als Roten getrunken.
Ja.
Schön, passiert mir jetzt das dritte Mal. Das
so, aber es war wirklich, war jetzt okay, ich habe ihn jetzt wirklich von Temperaturen...
Was ist die Frucht? Ich hätte das total im roten Bereich verortet, also Apfel, nö. Ich wäre da eher so fast so im Kirschbereich gewesen.
Also es ist eine Rebsorte, die war, glaube ich, ich habe nur mal geguckt, also entweder heißt es übersehen, aber ich glaube, wir hatten sie, wenn dann nur einmal als Gast sozusagen, aber nie bei uns selbst sozusagen.
Mhm. Erzähl mal.
Grüner Veltliner. Wir hatten noch nie einen grünen Veltliner.
Ich habe einen grünen Veltliner für einen Rotwein gehalten. Das finde ich jetzt erstaunlich.
Wir machen jetzt nochmal einen Minischluck sozusagen ins Glas und machen nochmal, weil wir heute eh so ein bisschen,
wa? Ja.
Also, was wir trinken ist... FX Pechler, Grüner Veltliner 2019, Ried Leubenberg, Smaragd. Hier, ist auch nicht rot.
Danke, das riecht schon. Ja, ich weiß nicht, habe ich so lange gewartet mit dem Trinken? Nö, auch nicht.
Aber es sind auch, es sind übrigens 14% Alkohol,
ja,
ne?
Ja, siehst du, für einen Roten ziemlich wenig.
Hab's noch mal gelesen, ist sein wärmster Berg.
Mhm.
Ja, also seine wärmste Parzelle, nicht Berg, aber irgendwie seine wärmste Parzelle.
So mellow, wunderbar. Ich meine, es gab ja so viel Trouble und Pechler und die medizinalen Noten und so weiter. Das hier ist so sauber. Das strahlt dann auch. Ach, ich habe das ganz wunderbar. Immer noch als Rotwein im Glas. Nein, es ist richtig. Es ist ein schwerer Weißwein und deswegen ist es ein leichter Rotwein.
Ja. Aber immer noch.
Dadurch wird dann natürlich klar.
So. Aber wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich hätte schon vorher gewusst und nicht gewusst, welche Richtung gibt es, aber wenn man sich so ein bisschen darauf einlässt aus dem schwarzen Glas.
Ja, wenn man sieht, ist natürlich schnell vorbei. Dann
Komm, das ist so jetzt wunderbar, ist klar.
Dass man sich alles einbilden kann, ist fantastisch.
Aber ich finde, okay.
Mhm.
Kostet, glaube ich, 50.
Ja.
Sag mal, wir hatten noch keinen, wa?
Grün Veltliner?
Ich glaube nämlich nicht. Wir hatten einmal, als wir den Winzer da hatten.
Von Lukas hatten wir einen, als er da war.
Genau, aber als Gast sozusagen. Ja. Wenn euch meine Rebsorte einfällt, die wir noch nicht hatten, könnt ihr uns ja mal unter den nächsten Blindwug.
Ich war heute ganz kurz davor, den Grün Veltliner mitzubringen. Ganz kurz.
Ehrlich?
Ja.
Ist ja geil.
Ich habe den dann nur aus logistischen Gründen nicht mitgebracht. Von mir kriegst du jetzt was ganz anderes.
Jetzt bin ich gespannt.
So, ich habe letzte Woche eine Post bekommen, die viele von euch wahrscheinlich auch bekommen haben, nämlich die neue Entdeckung von der Deutschen Weinentdeckungsgesellschaft. Der Ayer, ein Riesling aus dem Rheingau, vom Weingut Breuer. Und in schöner Tradition schenke ich dem Sascha den jetzt ein. So, nachdem ich den Schock jetzt überwunden habe, dass ich zum dritten Mal, oder war es das zweite Mal? Also mindestens. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich den Kungsgard The Judge für einen Rotwein gehalten habe. Ich weiß auch, dass es, glaube ich, fast unmöglich ist, einen Rotwein für einen Weißwein zu halten. Es geht immer nur andersrum.
Aber schon mal eine spannende Nase.
Ja, das ist eine spannende Nase.
Ich wollte bloß spannende Nase sagen zwischendurch, weil ich kostet habe ich nicht. Ich warte nur kurz, lass ihn noch ein bisschen Luft.
Bevor wir zu den beiden Rotweinen kommen, die wir getrunken haben, muss ich kurz zwei Sachen dazu vorweg schicken. Das eine... Wir müssen kurz nochmal über Preise reden. Über eine Sache, die mir an der Stelle auch wichtig ist. Wenn das jetzt jemand für eine Rechtfertigung hält, dann soll er das meinetwegen. Für die meisten Menschen besteht der Feinweinmarkt aus zwei Märkten. Aus dem Primärmarkt und aus dem Sekundärmarkt. Und das stimmt nicht. Es gibt drei Märkte. Es gibt den Primärmarkt, es gibt den Sekundärmarkt und es gibt den Graumarkt. Und der Graumarkt ist der Markt für Weine, die man eigentlich nicht verkaufen darf. Es gibt etliche Weingüter, die den Sekundärmarkt pflegen, insbesondere die ganzen Bordeaux-Chateaus, die notfalls auch eingreifen würden, wenn irgendwo was richtig abschmiert und auch mal selber eigene Weine zurückkaufen würden, beziehungsweise machen teilweise auch die Negociants für sie. Die haben sozusagen diese Rolle des Market Makers.
Mhm. Okay, so meinst du das. Ja. Und wo zur Marketingbildung, wo auch der Sekundärmarktpreis zur Marketingbildung beiträgt sozusagen.
Ja, nicht nur das, es geht einfach darum, dass Mouton hat in den ertragreichsten Jahren 250.000 Flaschen produziert. Du kriegst ja nicht 200.000 Flaschen im Schnitt für 600 Euro verkauft, wenn du den Leuten ins Stammbuch schreibst, wirst du nie wieder los, das Geld ist weg, das kannst du nur noch selber trinken. Das geht nur, wenn du den Leuten letzten Endes klar machst, übrigens, wenn es dann mal wirtschaftlich nicht so gut läuft oder so, kannst du ein paar verkaufen oder wenn es dir nicht gefällt, kriegst du das gleiche Geld mindestens wieder und so weiter und so weiter. So, es gibt Weingüter, die wollen das nicht, meistens natürlich mit einer erheblich kleineren Produktion.
Deutlich sogar.
Und das große Problem ist, dass diese Klausel, die die quasi in den Bezug mit einbauen, dass du eben dich verpflichtest, sie nicht weiter zu verkaufen, juristisch nicht haltbar ist. In den meisten Ländern der Welt geht das nicht. Vertragsfreiheit herrscht zwar überall, aber wenn es mir gehört, gehört es mir. Es gibt Ausnahmen.
Könntest du das machen, genau.
Super spannende Ausnahmen. Zum Beispiel, wenn ich ein Bild von einem Maler kaufe, dann kann ich das an meine Wand hängen. Ich kann es zerschneiden, ich kann es weiterverkaufen. Ich darf es aber nicht fotografieren oder von Postkarten drucken. Nee, denn stimmt. Dafür fehlen mir die Verwertungsrechte.
Genau.
Ich kann auch nicht ein Buch kaufen und dem Autor sagen, hier hast du Geld und dann darf ich behaupten, ich habe es geschrieben. Nee. In den USA geht das. In den USA kannst du das Urheberrecht veräußern, in Deutschland nicht. Aber im Wesentlichen ist es so, wenn ich jemandem was kaufe, ich habe mal von einem interessanten Rechtsstreit gelesen, ich bin ja kein Jurist, aber das habe ich in der Zeitung, das fand ich spannend, hat ein Architekt einen Besitzer eines Hauses verklagt, weil der das umbauen wollte. Und der Architekt sagte, nee, das ist ein Gesamtkunstwerk und ich glaube, er hat sogar recht bekommen. Unter bestimmten Umständen. Ja, also das, aber so nach dem Motto, du darfst es nicht verkaufen, das kannst du in der Regel knicken.
Du fliegst dann nur raus.
Deswegen gibt es eine Sanktion vom Weingut und die sind unterschiedlich scharf. Und das Weingut, was am schärfsten ist, ist Romani Conti. Es hat in diesem Jahr in der Vinothek Freiheit eine Romani Conti Probe stattgefunden. Und ich fand das lustig. Ich bin zufällig drauf gelandet. Ich wollte da nicht teilnehmen. Ich hatte mich nicht für den Kartenkauf interessiert, aber es stand da irgendwie prominent. Es gab zwei interessante Klauseln, wenn du eine Karte kauftest. Die erste war, sie war nicht übertragbar. Wenn du die Grippe kriegst und nicht hingehen kannst, dann verfällt sie. Du kannst sie nicht an jemand anders weitergeben. Das hing mit der anderen Klausel zusammen, nämlich, dass du datenschutztechnisch dazu einwilligst, dass deine persönlichen Daten, die du übrigens auch über Personalausweis zu verifizieren hattest, an das Weingut weitergegeben werden. Die gucken dann, ob du auf der Blacklist stehst, ob du auf der schwarzen Liste stehst. Wenn die dich dabei erwischt haben, dass du einen Romanée irgendwie verkauft hast,
fliegst du raus,
kriegst du nämlich nicht nur keinen. Du darfst auch nirgendwo auf der Welt an der Veranstaltung teilnehmen, an der diese Weine ausgeschenkt werden. Und wenn dich da einer reinlässt, kriegt der auch keine mehr.
Ja,
und bei der Freiheit war es sogar so, dass die gar nicht jetzt bekommen hätten für die Probe, wenn sie da einen reingesetzt hätten, der auf der Blacklist steht. Also die sind wirklich am härtesten. Und das hat auch dann wiederum Einfluss auf diesen eben nicht Sekundärmarktpreis, sondern Graumarktpreis. Eigentlich ist es ein Schwarzmarkt, es ist halt nur nicht illegal.
Stimmt.
Es ist illegitim. Je besser die Weingüter darin sind, diesen Markt weitgehend trocken zu legen,
umso höher steigen die Preise. Ich meine, umso mehr willst du es, also umso weniger Flaschen sind auf dem Markt an sich überhaupt zu bekommen.
Genau. Und desto, was man nicht haben kann, das will man unbedingt und so weiter und so weiter und dann geht das los. Das heißt, es gibt eben doch zwei Preise und es gibt auch verschiedene Menschen. Für manche Menschen ist ein Romani Conti Saint-Vivant, Romani Saint-Vivant, ein 450-Euro-Wein und für andere ist es ein 5.000-Euro-Wein.
Ja.
Und diejenigen, für die das ein 450-Euro-Wein ist, sind die kaufen ihn für 450 Euro, weil sie ihn trinken wollen.
Ja.
Die halten sich an die Regeln des Weinguts, weil sie sonst keinen mehr kriegen.
So
und in dem Augenblick, wo die den als 5.000-Euro-Wein betrachten, weil sie zum Beispiel einen verkaufen, witziger, ironischerweise, wird es für sie auch zum 5.000-Euro-Wein, weil sie fliegen raus und müssen in Zukunft ihre eigenen auch alle für 5.000 kaufen.
Ja, das stimmt.
Das wollen die dann nicht so und deswegen machen die das nicht. Christoph ist jemand, der sich an diese Spielregeln hält, der diese Weine auch entsprechend so betrachtet. Ich finde es übrigens auch immer schwierig. Es gibt Menschen, da sagst du, was hat denn der Wein gekostet? Und dann sagt der 5.000, hat aber nur 450 bezahlt.
Ja.
Was soll der Quatsch? Also Christoph ist jemand, für den das eben ein 500-Euro-Wein ist. Und in, anders als bei anderen Weinen, ist es hier eben auch nicht die Option, wenn du jetzt sowas trinkst, und das ist aber unmoralisch, die trinken 5.000-Euro-Wein, du könntest den ja verkaufen und das Geld spenden. Nee, du kannst ihn eben nicht verkaufen, weil dann kriegst du nie wieder was. Genau. Es ist tatsächlich für manche Menschen, ist es ein 500-Euro-Wein. Und das ist für mich wirklich wichtig, weil wir haben jetzt 8.200 Euro für die SOS Kinderdörfer zusammenbekommen. Und wir haben das nicht damit gefeiert, dass wir für 20.000 Euro Wein auf den Kopf gehauen haben. Haben wir nicht. Aber diese Graumarktpreise dieser Weine, einiger dieser Weine, die eben für den Graumarkt in Frage kommen, die addieren sich fast dazu. Ne? Und das ist keine sich das schönreden. Ich habe in meinem Leben 40 Flaschen Kellerkirchspiel getrunken. Also nicht 40 Flaschen in mich reingeschüttet, sondern 40 Mal stand eine Flasche Kellerkirchspiel auf dem Tisch und ich habe davon mitgetrunken und 25 oder mehr kam auch aus meinem Keller. Yeah. Keine einzige dieser Flasche hat auch hier nur einen einzigen Euro mehr gekostet als Weingutspreis. Mhm. Weil die meisten Menschen, die Kellerweine kriegen wollen, die trinken. Und auch keiner meiner Freunde, die mich zu ihren eingeladen haben und ich, haben gesagt, das ist ein 200-Euro-Wein. Das war ein, ich habe es neulich vorgelesen.
35?
23 war der kleinste Preis. Ich hatte über die 2005 also, ja, also im Kellerbuch irgendwas nachgeguckt. Das ging bei 23 los und ist heute, glaube ich, auf 65 oder meinetwegen auf 85. Das ist genau so ein Wein und kein 180 oder 200-Euro-Wein für keinen der Leute, mit denen ich das je getrunken habe. Genau. Das musste ich kurz mal ganz kurz für die Moral vorwegschieben. Die zweite Geschichte, die ich erzählen muss, die handelt von meiner Patentante Gabi, die hier schon ein paar Mal aufgetaucht ist. Das ist die, ich schmeck das nicht weg. Das hat aber mit ich schmeck das nicht weg nichts zu tun, sondern eine ganz andere Geschichte. Die hat ihr Leben lang Leute ausgebildet, weil die Bürovorsteherin, wie das damals so hieß, war, also Büroleiterin in einer Insolvenzverwalterpraxis. Und die hatte mir die Geschichte einer ihrer Azubine erzählt, die kam aus Dresden.
Ja.
Und die war, ich glaube, in den 90ern bei ihr in der Ausbildung. Und die hatte ihr die Geschichte ihrer Familie erzählt. Die lebten in Dresden. Du bist ja auch aus dem Osten. Ihr habt das, glaube ich, das Tal der Ahnungslosen
genannt. Richtig, so heißt es.
Genau, weil die kein Westfernsehen
hatten. Ehrlicherweise heute noch.
Und dann, und dann war das auch noch eine Linie. Und dann war das auch noch eine linientreue Familie. Also linientreue Eltern so. Und dann fiel die Mauer und dann hatten die Eltern auch gar nicht so eilig, da irgendwie in den Westen zu fahren. Aber irgendwann sind sie dann halt doch mal rüber, sind mal über die Grenze, haben ihr Begrüßungsgeld oder was auch immer es jetzt gab, irgendwie genommen und sind in den Supermarkt reingegangen und dann sind sie in so einen erstbesten ordentlich geführten Edeka. Und das geht dann ja immer erstmal in die Gemüseabteilung und dann war alles voll mit Bananen, Orangen, Zitrusfrüchte und noch und nöcher. Und das ja im Dezember, denn das war ja im Dezember. Und die ganzen vollgestellten Regale. Und da sagte diese Auszubildende, dass meine Mutter ist in dem Supermarkt zusammengebrochen, einen Heulkrampf bekommen und hat immer nur noch gerufen, Sie haben uns die ganze Zeit belogen. Sie haben uns die ganze Zeit belogen. Und erzählen tue ich die Geschichte, weil Sascha, du bist mein Zeuge, genauso bin ich hier auf dem Boden zusammengebrochen und habe nur noch gerufen, sie haben uns die ganze Zeit belogen, als sie den Romani Conti getrunken haben, weil wir haben in Folge 97 oder Pinus Jazz darüber geredet, über diese Grenze zur Unreife, den Ritt auf der Rasierklinge und je besser es im Burgund wird, desto besser ist das. Mann, waren das reife Trauben. Ja, also der Nächste, der mir wieder die Geschichte von dem Burgunderwinzer erzählt, der ihm ja gesagt hat, ey, du musst die Trauben probieren und wenn du denkst, jetzt ist sie genau reif zum Ernten, dann bist du einen Tag zu spät mit der Ernte. Der Nächste, den trete ich mit Anlauf in Klüten, wie man in meiner Geburtsstadt sagen würde. Ja? 13, Alk hatten sie beide. Ja. Wir haben getrunken Romani Saint Vivant 2012 und Grand Echezot 2012.
Richtig, ja.
Wir haben den Romani Saint Vivant getrunken zum Essen.
Ja.
Und den Grand Echezot so als Kaminwein sozusagen. Und das war die perfekte Wahl.
Das stimmt.
2012 habe ich jetzt nochmal nachgelesen, die früheste Blüte aller Zeiten. Bis dahin war 2007 der Referenzwert. 2012 war noch früher, weil es im März 30 Grad hatte in Burgund. Ach, frühester Austrieb. Dann wurde es etwas kühler. Die Blüte war eine der frühesten und war dann die längste Blüte, weil es auf einmal schlagartig kalt wurde. War die längste Blüte, die man je gezählt hat. Es war ein totales Wahnsinnsjahr. Die längste Blüte, die man je hatte, eine Wahnsinnsverrieselung, was ja für die Weinqualität erstmal eigentlich sehr gut ist. Ja. Dann kam Oidium und Peronospora, aber als gäbe es keinen Morgen mehr. Ja, hatten die gut zu tun. Also mal rauf und runter, rein und raus. Ich glaube, sie sind seit 13 biodynamisch zertifiziert. Das bedeutet aber, dass sie, müssen sie Umstellung gewesen sein. Sie müssen also schon komplett biodynamisch gearbeitet haben. Also nur noch rein mit dem Träger, raus mit dem Träger und Kupfer.
Bis der Arzt kommt. Eigentlich, wahrscheinlich haben sie Kupferstränge rüberzogen und nur noch abgeschabt die ganze Zeit.
Und dann wurde es heiß, kurz, sehr heiß. Erste Runde Sonnenbrand. Dann wurde es normal. Dann wurde es nochmal, glaube ich, 4 Wochen lang sehr heiß. Zweite Runde Sonnenbrand. Und dann gab es Kaiserwetter. Was dazu geführt hat, dass der Romanée Saint-Vivant gelesen wurde am 22. September, dann hat es geregnet, am 23. haben sie pausiert und dann am 24. Dann Grand Echeseau wurde gelesen am 29. und 30.
Okay, nochmal eine Woche danach.
Kannst du mal erzählen, das waren glaube ich 110, 115 Tage Hängezeit. Oder wie ist das Weingut ausdrückt? Die längste Hängezeit in der Geschichte der Romanée Compi. Gerade eben reif. My ass.
Stimmt.
So, und dann musst du noch dazu sagen, ich habe ja keine Önologie studiert, aber ein paar Freunde haben das und haben mir das mal erklärt. Romani Conti, ganz traditionelle Weinbereitung in offenen Holzbütten. Maischegärung in offenen Holzbütten kostet je nach vorhandenem Zucker für den Gesamtalkohol zwischen 0,8 und 1,2 Volumenprozent Alkohol. Verlierst du dabei, weil Alkohol flüchtiger als Wasser ist? Die hatten alle 14% potenziellen Alkohol, als sie gelesen wurden. Reifer geht's gar nicht. Die waren ganz kurz vor der Überreife. Und wenn du den Text auf dem Weingut liest, dann sagen die das auch. Die waren so stolz, das waren so schöne,
reife,
so reife Trauben. Sie mussten den Sonnenbrand wegschneiden. Ja. Sie hatten ein bisschen weniger, 20 Hektoliter statt der üblichen 25 Hektoliter, wegen der blöden Peronospora. Ja. Alles andere war wundervoll.
Wundervoll reif.
Da. Das nur mal so vorweg.
Ja.
Der erste Wein war für mich der spannendere Wein und der zweite Wein war der leckerere Wein.
Ja, das stimmt.
Gehen wir mal
rein. Aber da waren wir uns relativ einig. Da waren wir sehr einig, ja.
Der erste Wein war etwas, was ich so noch nie getrunken habe. Wir haben gerade erst drüber gesprochen, ob man dann jetzt irgendwie da einsteigt und auch sagt, so habe ich noch nie getrunken. Ja. Das ist ja viel einfacher, als zu sagen, oh, so gut ist das gar nicht. Ja. Ja, aber Tatsache ist, der Wein hatte... Und auch da habe ich es nochmal nachgelesen. Wohl in seiner Jugend eine sehr blumige, florale Art. Und das war umgeschlagen in so eine wirklich erdige Waldboden und Champignon, wie wir das immer so sprechen. Aber, und das ist das, was ich noch nie so getrunken habe. Und jetzt weiß ich auch, was einige Winzer sich wünschen, wofür einige deutsche Winzer Mord begehen würden, wenn sie das in ihre Weine reinkriegen würden. Das hat getanzt.
Ja, total. Ja? Das kann man also, so sagen, ja.
Tanzende Champignons. Und das
schon klingt erstmal schräg. Ja. Genau. Seht ihr es auch?
Swing in der Waldboden. Ja. Nein, es war, das Besondere war, dass diese erdigen Aromen nichts Muffiges hatten.
Null, stimmt.
Und dass diese erdigen Aromen dann trafen auf Flora, das ist schon gesagt, auf 100% Brombeere. Keine andere Frucht dabei. Mhm. Das sind Brombeere, was auch erstmal ungewöhnlich ist, aber nicht vollkommen unvorstellbar. Mhm. Und das klingt alles so dunkel und das ist alles so dunkel und dann hat es getanzt.
Und dann war das ganze Dunkel weg.
Ja, also, ja, das war halt nicht Gothic. Genau. Und dann haben wir es zum Essen gegessen. Das war auch das Beste, was wir machen konnten. Weil das dann noch, wir hatten ein Lamm, das ist ja auch immer so ein bisschen dunkel, wenn du so willst. Und dann haben wir eine dick eingekochte Rotweinsauce dabei.
Das hat super Rosmarinkartoffeln.
Oh. Perfekte
Wie die Franzosen das immer machen, war. Da haben die Franzosen tatsächlich recht, war. Guter Wein und gutes Essen, das ist was, was wirklich war.
Der zweite Wein war... Viel üppiger, obwohl gleicher Alkohol, konzentrierter, hatte viel mehr Bums. Wenn wir diese beiden Weine nebeneinander statt hintereinander getrunken hätten, dann hätte der zweite dem ersten zugesetzt. Und deswegen ist es natürlich Quatsch, bei so einer Qualität willst du das gar nicht. Das ist also absolut sinnvoll. Würdet ihr jemals die Gelegenheit haben, zwei dieser Weine, trinkt sie nicht gegeneinander. Lass das sein, einen nach dem anderen.
Ich finde auch, also da kommen wir nochmal was anderes. Also manchmal ist es ja wirklich so, wenn man was so Gutes kriegt, dann kann man es auch einfach genießen, ohne es mit irgendwas vergleichen zu müssen. Dann darf man einfach mal genießen.
Irgendjemand hat mir gesagt, der Vergleich ist der Tod der Liebe.
Ja, das stimmt, aber 100 Pro. Ja.
Der zweite Wein, habe ich dann gesagt, war der beste Côte Rôti, den ich in meinem Leben getrunken habe.
Das stimmt. Hast du wirklich. Und es war nachvollziehbar.
Ja, es war total nachvollziehbar. Ja, war total der zweite Wein ist sicherlich der Wein, bei dem auch viele Menschen in der Blindprobe nicht unbedingt auf Burgund getippt hätten. Der zweite Wein war wahnsinnig gut als Wein.
Das stimmt.
Ob als Burgunder, das kann jeder für sich entscheiden. War aber so, dass ich sage. Eine Interpretation, die vielleicht von der Lehrbuchmeinung abweicht. Es gibt andere Interpretationen, die von der Lehrbuchmeinung abweichen. Das ist jetzt die Frage, muss ich dazu sozusagen ins Burgund gehen? Beim ersten sage ich, okay, das ist Terroir. Jetzt verstehe ich was ich vorher so nicht verstanden habe. Ich verstehe, dass alle Winzer außerhalb des Burgunds gerne tanzende Champignons im Wein hätten und es irgendwie ums Verrecken nicht hinkriegen. Und das ist dann vielleicht doch das burgundische Terroir. Beim zweiten habe ich diese Effekte nicht. So, einfach so, da sage ich das.
Okay.
Der hat aber als Wein mir eigentlich noch besser gefallen. Das ist schwierig. Ne? Das ist ganz schwierig.
Aber ich verstehe
in der Preisklasse sind das natürlich die Dinge, die dich umtun. Übrigens, das muss man auch noch dazu sagen, der Christoph, der hat die Sachen nicht dahingestellt, damit wir nur schwelgen und schweigen. Der Nö. Wollte diese Weine auch mit uns besprechen. Ja, ja. Das heißt, so dieses Geschenkengaul, guck mal hier ins Maul, kannst du knicken. Das Total. War nicht Sinn und Zweck des Abends. Wir wollten uns auch
austauschen und ein bisschen auslassen.
Und die Ohren heiß.
Ja, genau. Haben wir auch immer.
Haben wir gemacht.
Schon bei den Champagnern vorher übrigens. Ja. Ja. Deutlich.
Es gibt nur Dinge, da finde ich es dann unerheblich. Ich, zum Beispiel bei diesem alten Champagner, da kannst du jetzt natürlich sagen, ja, es gibt ganz viele alte Weine, die so schmecken. Und das stimmt wahrscheinlich auch. Man könnte jetzt riesige Vergleichsproben aufsetzen, um zu zeigen, dass man gar nicht so teuren alten Champagner trinken muss, sondern auch dies. Aber hey, die 4,5 Leute, die sich ab und zu mal so eine 47er Dom Perignon kaufen und das auch bezahlen, lass sie doch.
Feel free, genau.
Feel free, be my guest. Was soll's? Ja, genau. Da muss ich doch jetzt nicht anfangen, irgendwie zu sagen, ja, aber nee. Also solange man sich nicht das als Mittel der Distinktion leisten, genau. sagt, Edge Badge, wir haben, sondern das so macht wie wir, dass man sagt, nein, man muss das nicht unbedingt getrunken haben, aber finde ich das völlig in Ordnung. Ja, aber stimmt. bei dem Romane 1, dieses muss man das mal getrunken haben.
Ja, leider schon.
Ob es aber nur in der Preisliga auftaucht, weiß ich nicht. Weil, wie gesagt,
Burgund, es kann auch sein, dass man das auch bei einem anderen Burgunder Wein gut findet.
Ja,
das
und, nicht, ja genau, die Wahrscheinlichkeit. Haben nicht die Satellitenüberwachung eingeschaltet und 2 Minuten vor dem Reifezeitpunkt gelesen, sondern sie haben das ja so genommen, wie der liebe Herrgott es ihnen geschenkt hat. Ja. Also das war ja wirklich gelesen nach dem Motto, du, wenn ich heute noch Milch holen muss, dann lese ich halt morgen weiter.
Und vielleicht kann man bei Saint Vivant tatsächlich irgendwas finden in der Ecke, was da vielleicht die Möglichkeit besteht tatsächlich. Ja. Weil ich meine, wie wir wissen, im Burgund liegen ja manche Weingüter Zeile an Zeile. Also
genau. Dieses Erlebnis war ein Erlebnis, bei dem ich sage, ja, das hat meinen Horizont erweitert. Beim zweiten, wie gesagt, so nicht. Was sie beide, und dann sind wir auch fertig mit den Romanes, was sie beide nicht hatten, das fand ich auch interessant, weil ich dann auch ehrlich sage, ich mag das sehr. Und das rechtfertigt für mich zum Beispiel auch meine Liebe zu vielen deutschen Spätburgundern. Die hatten 0,0 rohes Fleisch und Blut. Da haben wir auch am Abend noch drüber gesprochen, Stimmt. dass wir das gar nicht drin gefunden haben. Das muss auch nicht in einem Pinot sein, damit er gut ist, und wir müssen ihn nicht falsch verstehen. Das ist wie diese andere Interpretation.
Ja.
Und da gibt es Sachen von Knipser oder Chat Sauvage oder auch von Huber und von Fürst, wo ich sage, wenn die Winzer das nicht so toll finden und lieber die Sachen machen müssen, das ist ja deren Problem. Ja. Ich mag diese Bloody-Nummer auch sehr gerne.
Ja, das sage ich auch. Ja, total. Ja.
Auch sehr. Ja, eine Sache doch noch zu
rum. Let's go. Weil halt, ich würde total gerne noch einen kleinen Schluck.
Ja.
Ich mag das.
Das ist wirklich schön, ne?
Ja. Ich kann es ja schon mal so zwischenwerfen, ja?
Ja.
Ich wäre da nicht ganz sicher, ob das kräftig weiß oder auch leicht rot ist, ehrlicherweise.
Ja.
Das könnte auch was leichtes Rotes.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Ja.
Aber ich, damit wir das nicht zweimal machen, es ist weiß. Ja. Damit wir um Himmels Willen nicht zweimal in diese Falle
kommen. Aber ich hätte jetzt auch gesagt, ich wäre jetzt bei Rot geblieben.
Ja.
Tatsächlich. Also das ist. Ich wäre jetzt bei Natur Rot geblieben, tatsächlich.
Es ist jetzt auch ein bisschen warm geworden auf der Fahrt hierher. Ja. Also kann man tatsächlich sogar vielleicht noch ein bisschen kühler drin. Wir haben ja am Samstag vorher bei mir gesessen und haben die Champagnerprobe gemacht und haben ein lustiges freies Trinken gehabt. Da erzähle ich nächstes Mal noch ein bisschen drüber. Und wir hatten dabei Stodden, lange Goldkapsel 2015, einer der besten Weine meiner Meinung nach, den er je gemacht hat. Ich habe dem für den Gromio 95 Punkte gegeben. Wir haben mit 9 Leuten den Wein getrunken und haben gesagt, das ist kein schlechtes Urteil.
Nee,
und
großartig.
Wir haben auch hier am Abend zwar nicht gepunktet, aber man hätte punkten können, weil wir ja wirklich 4 Leute, jeder hat wirklich fast 0,2 Liter von jedem Wein bekommen. Da war genug Zeit.
Ja.
Obwohl der in der Literatur besser bewertet ist, der Romani Saint Vivant als der Grand Achesot, hat mir der Grand Achesot an dem Abend als Wein besser gefallen. Jetzt, eine Woche später, die Erkenntnis von dem Romani Saint Vivant ist natürlich bahnbrechend. Ja, die tanzen Champignons. So, also normalerweise müsste ich jetzt sagen, gut, von diesen 3 Spitzenpinots, die ich binnen 4 Tagen getrunken habe, ist auf Platz 1 Grand Achesot, auf Platz 2 Stodden und auf Platz 3 Romani Saint. Das kriege ich nicht hin.
Verstehe ich.
Wir reden ja mal darüber, sind eigentlich 90 G-Max-Punkte jetzt mehr wert als 90? Und die meisten Leute sind total enttäuscht, wenn sie dann feststellen, nee, sind sie nicht. Wenn der Ding 90 Punkte hat, ist er 90 Punkte. Bedeutet ja, zum Stichwort G-Max, ich habe in meinem Leben mindestens 50 Ortsweine vom Riesling getrunken, die besser waren.
Ja.
Und dann sind die Leute immer ganz... Und hier merke ich jetzt so, es ist dann doch, man bewertet dann manchmal doch vielleicht auch lieber das Erlebnis, Erkenntnis schmeckt gut und so weiter. Ich werde diesen Romani Saint Vivant wahrscheinlich von diesen 3 Weinen am längsten in Erinnerung behalten. Die Stodden ist ja eine Konterflasche gewesen. Ich habe die für den Gomio über 4 Tage verkostet, noch und nöcher.
Genau.
Ich habe den später irgendwann nochmal irgendwo getrunken. Jetzt wieder. Es war für mich einfach in dem Sinne nichts so wahnsinnig Besonderes. Ich meine, ich trinke das nicht jeden Tag, aber...
Ja, schon klar.
Kriege ich also nicht hin. Da waren die beiden Romanis dann doch die spannenderen. Ja. Haben wir danach eigentlich noch einen roten aufgemacht?
Nee, doch. Nach dem, nochmal zum Schluss.
Nach dem Süßen. Achso, dann Süßen. Kam die Enttäuschung des Abends.
Das stimmt, kann man mal so sagen.
Clemens Busch, Trockenbeeren auslese, ist auch nicht an den Alten
99.
Worden. 99. Ich möchte nicht, dass mich jemand damit zitiert. Deswegen sagen wir mal, Flo hat gesagt, braucht kein Mensch.
Hat Flo gesagt.
Hat Flo gesagt. Und der eine oder andere am Tisch hat vielleicht genickt. Vielleicht war ich das auch, keine Ahnung.
Man weiß es nicht mehr. Das war ja auch schon nach zwei Flaschen und mehreren Flaschen anderes Zeug.
Nein, aber das war tatsächlich kein Schatzkammerwein. Ich fand das problematisch, dass ja als Schatzkammerwein wirklich noch ein bisschen mit so einer lustigen Schilfmatte drumherum jetzt im Moment oder vor kurzem noch verkauft wurde. So, wir haben ihn rausgeholt und toll. Weiß ich nicht, hätte ich nicht als Schatzkammerwein jetzt nochmal auf den Markt gebracht. Für ja wahrscheinlich nicht wenig Geld, wahrscheinlich auch 200 Euro oder sowas.
Schatzkammerwein, weiß nicht, habe ich aus einem anderen Weinhändler, von einem anderen Weinhändler gekauft, aber der hat den noch nicht ewig gehabt, glaube ich.
Achso.
Von einem Händler, nicht von Clemens Busch.
Gut, okay, dann wollen wir uns jetzt, dann lassen wir so drin, nichts schneiden, genau. Dann entschuldige ich mich direkt. Okay, nein, er hatte so eine lustige Verpackung und ich dachte...
Aber ich weiß nicht, wie lange das bei dem Händler schon lag, sozusagen. Beim Händler lag es gut und richtig, ja, sozusagen.
Die hatte
aber
keinen Lagerschaden, die
war einfach nicht... Genau, ja. Muss man so sagen, ja. Also hätten wir alle, und ich kann das ja sagen, wir hätten alle Wahnsinn, also ich hätte viel, viel mehr erwartet.
Ja.
Also das kann man, muss man so sagen.
Und ich muss jetzt noch einmal einen ganz ketzerischen Rat geben. In ganz, ganz vielen Jahrgängen sind die Beeren auslesen die besseren Weine als die Trockenbeeren auslesen. Wir haben es am Samstag davor auch gehabt.
Stimmt,
2018, ja. Ich hatte auch noch Süßwein, ich hatte Beerenauslese und Trockenbeerenauslese von Jakob Schneider und die Beerenauslese war um Längen besser
aber als wirklich, die Trockenbeerenauslese. Ja, das stimmt. Ja, auch da was, wo man sagen muss, also wenn man mal, dann lieber eine gute Beerenauslese, oder?
Ja.
Das andere ist mal was für so Prüppchen mit anderen, aber...
Das war unsere, den Aftershow-Wein habe ich nicht mit auf Foto, deswegen weiß ich gar nicht mehr, was
ich
war.
Ich sag's, Aftershow-Wein war nochmal, war ein Cabernet Sauvignon aus dem Napa von Sportsburg.
Ach, natürlich, ja.
Von 97.
Ja, das war ziemlich gut.
Das war auch ziemlich gut.
Ziemlich gut. Aber natürlich in so einem Kontext ist das dann auch...
Deswegen war es nur, das klingt jetzt wieder total doof, nur Aftershow und eigentlich hatten wir schon vorher noch. Wäre nicht nötig gewesen, aber war noch schön, weil die Runde noch gestimmt hat, muss man auch sagen, das nochmal mit aufzumachen. Und der hat den Abend nochmal rund gemacht zum Schluss.
Ja, das ist natürlich viel Wein, aber wir waren vier erwachsene Männer, die auch ein bisschen Zeit hatten. Wir haben gemeinsam zwischendurch gekocht. Es gab keine Präweine. Ja, hier ist niemand irgendwie angekommen und hatte schon zu Hause irgendwie
alles reingebügelt. Das
stimmt. Es war also ganz, ganz tiefenentspannt, wir haben lang getagt.
War ein fantastischer Abend.
Fürwahr.
So, jetzt hier. Okay, ich weiß jetzt schon, dass es Weißwein ist.
Mhm.
Ich sag das aber nochmal, ja. Also in dem Glas und auch mit der Nase. Hättest du jetzt nicht gesagt, ich hätte es für einen
Natur... fruchtbetonten Rotwein
mit naturnah ausgebaut gehalten, ja? So. Jetzt weiß ich weiß. Ich bin immer noch bei naturnah.
Okay.
Find's aber wirklich gut. Er hat so ein bisschen so eine naturige Nase. Es ist super sauber, das muss man dazu sagen.
Ja, weil ich habe ja jetzt hier heute irgendwie das Fehlerpotenzial ausgereizt. Das ist einfach spontan vergoren und sehr, sehr, sehr jung.
Okay, also sehr jung heißt jetzt gerade 21. Ich mag es tatsächlich gern, es trinkt sich wirklich schön weg. Es ist ein bisschen anstrengender als der Pichler. Anstrengend jetzt aber nicht böse gemeint, ja? Also der Pichler, lief so...
Okay.
Das trinkt sich aber auch sehr gut. Es hat viel mehr Zug im Gaumen.
Ja? Das hat einen irren Zug am Gaumen, finde ich.
Extrem.
Das ist wohl wahr.
Und hat echt, also hat gutes Schmackes, finde ich. Also das ist spannend. Und ich trinke es gern gerade. Liegt vielleicht auch an der Tageszeit. So ist ja früh.
Ich glaube, es liegt vor allem auch am Wein.
Früher Abend. Ist gut, wirklich gut. Mhm. Ich habe also Weißwein, also ehrlicherweise, keine Ahnung.
Nee. Ich finde auch. Also du hast auch vollkommen recht, deine Idee mit dem Rotwein hat auch so eine gewisse, das hat ein bisschen Gerbstoff, das ist aber auch viel Säure dabei. Ja. Das kann man im Moment noch nicht so gut auseinanderhalten, weil er so blutjung ist. Und es hat vor allem Mörderzug. Also Trinkfluss habe ich gerade mit Flo neulich drüber gesprochen, ob das ein Maß für die Qualität eines Weines ist. Ja, in manchen Fällen ja, schon, wenn nämlich so eine Art Gerbstoff so mit hinten dran ist, der gleich wieder Durst auf den nächsten Schluck macht.
Das stimmt.
Das ist hier genau der Fall. Es ist ein Wein in guter Tradition und es ist ein Wein, von dem ich mir ziemlich sicher bin, dass es für diesen Wein einen Sekundärmarkt geben wird. Und im April kostet er 200. Ist mein
Echt? Tipp. Okay, wir werden das nachprüfen.
Ich werde dir jetzt auch erklären, warum.
Ja, ich bin erstmal gespannt, was es ist.
Das sagt dir jetzt erstmal gar nichts. AER, lateinisch für Nebel.
Ja.
Deutsche Weinentdeckungsgesellschaft und Weingut Breuer. Wir sind im Rheingau. Wir sind im Rheingau. Ich erzähle ja immer nicht die ganze Geschichte, weil die Entdecker ja vielleicht auch Lust haben, sich das selber noch durchzulesen. Aber ein bisschen was für die, die nicht Mitentdecker sind. Was die Deutsche Weinentdeckungsgesellschaft ist, das erkläre ich jetzt nicht nochmal. Ich werde einen Link unter diese Episode legen zu einer früheren Episode der Weinentdeckungsgesellschaft und dann kriegen wir das irgendwie hin, dann könnt ihr das da hören. Der Eier ist also eigentlich der Versuch gewesen, einen fruchtsüßen Kabi zu machen, den es im Weingut Breuer so nicht gibt und der im Rheingau auch nicht so viel Tradition hat, weil zum Beispiel macht auch keinen. Und dann aus einer kleinen Lage, und jetzt habe ich den Zettel zu Hause vergessen, die nicht einzeln abgefüllt wird. Okay. Das wird diesem Wein wahrscheinlich auch seinen Sekundärmarktpreis bescheren, wie damals Kellers Neumond.
Ja.
Dass es diesen Wein so nie wieder geben wird. Es waren 598 Liter, weil die Ernte dann so schlecht war.
Oh.
Dann hat wohl die Theresa Breuer dem Carsten Henn, dem Chefentdecker, geschrieben, du, ich könnte ihn jetzt mal abstoppen. Wir müssten so geschmacklich, denke ich, liegt er so bei 20 Gramm. Soll ich eine Analyse machen? Und dann hat er gesagt, ja, lass doch mal ruhig machen. Und dann kam das Analyseergebnis, er hatte noch 3. Deswegen auch Nebel. Dieser Wein hat in vielen Stadien seiner Entstehung Nebelkerzen geworfen. Also von wegen, ich habe gerade einen weißen für einen roten gehalten. Da steht ein gestandener Winzer an seinem Tank mit seinem Wein. Er sagt, oh, das sind noch 20 Restzucker. Und kommt die Analyse 3. Und dann ist er also, sollte als fruchtsüßer Kabi gefüllt werden. Ist jetzt krass. Sozusagen als trockener Kabi gefüllt mit so viel Frucht aber und so viel Zucht. Carsten hat dann auch geschrieben, er wäre sich ziemlich sicher, dass er seine wenigen Flaschen nicht in die Reife schicken wird, sondern alle einfach wegschlürfen wird. Mhm. Und weil es nur 598 Liter waren, haben alle, die 3 Flaschen bestellt haben, nur 2 bekommen.
Hi.
Ja, also massive Einkürzung.
Na klar, ich meine, das sind über 600 Flaschen insgesamt maximal.
Nee, ja. 598 Liter sind, also 600 Liter sind dann 075, das sind also 800 Flaschen kriegst du normalerweise schon raus, also 795, ja. Ein bisschen füllig von was weiß ich was. Gab noch ein paar Magnums, hatte er noch geschrieben auf der Homepage, aber auch vorbei. Sind auch schon weg. Also das kriegt halt auch keiner mehr. Und dann ist das so gut.
Ja, das ist wirklich.
Und dann wollen sie es alle haben. Und dann ist das Breuer und dann eine Lage, die es nie wieder einzeln geben wird, weil die Parzelle so klein ist. Und das war bei Kellers Neumond ja so ein bisschen ähnlich. Und da hatte ich damals 6 Flaschen. Und ich gebe zu, da habe ich, das war kein grauer Markt, das war nicht verboten, die zu verkaufen. Nachdem ich 5 davon getrunken hatte mit Freunden und so weiter, habe ich die 6. dann halt mal zu eBay gegeben und war dann sehr erstaunt, als ich 350 Euro dafür überwiesen bekam.
Ja. Deswegen glaube ich schon, wirklich, also ist leider wirklich gut.
Boah, das wirklich könnte sehr gut. Der nächste deutsche Sekundärmarkt-Hype sein.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Radke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein in der Nase.